Ey Max, du machst ja deinen neuen Podcast Dungeons and Dreamers, ne?
Mhm.
Und am Anfang dachte ich, das wäre einfach nur so ein Einschlaf-Podcast, aber du liebst ja Geschichten und liebst auch Fantasy-Geschichten.
Sehr sogar. Ich liebe Fantasy, ich liebe Fantasy-Geschichten und sich auch vor allem in die Welt hineinfühlen zu können.
Und das hast du ja verbunden mit Psychologie eigentlich. Also du hast die Psychologie eingewebt in diese Fantasy-Geschichten. Das heißt, man lernt einerseits was Psychologisches, so ganz niedrigschwellig, und man hört auf der anderen Seite eine gute Fantasy-Geschichte. Kann man da überhaupt noch einschlafen?
Genau, nämlich im besten Falle kriegt man gar nicht mit, was da erzählt wird, sondern es ist am Ende ein Einschlaf-Podcast. Aber wer Lust hat, eine spannende Geschichte zu hören, kann auch das machen. Und wer sich vielleicht diesen Themen etwas nähern möchte, wie Prokrastination oder soziale Ängste oder Bindungsangst, der ist herzlich eingeladen, in den Podcast Dungeons & Dreamers reinzuhören, der unter anderem auch mit einem sehr schönen Sounddesign untermalt ist. Also man hört im Wald die unterschiedlichen Geräusche, ihr hört selber, wie er lauft oder das Prasseln des Lagerfeuers.
Aber am besten, vielleicht kommt er einmal kurz mit auf eine kleine Reise in die Welt von Dungeons & Dreamers. Deine Fahrt auf dem Fluss geht weiter. Stunde um Stunde um Stunde. Bald ist die Sonne hinter den Bäumen verschwunden. Du wirfst den gelb leuchtenden Umhang deines Stammes über deine Schultern und kauerst dich darunter zusammen. Wie ein Zelt schließt du ihn schützend vor der Brust, doch die Dämmerstunde bringt Kälte mit sich und die Kälte kriecht in jeden Spalt, den der Stoff nicht bedeckt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, mir vielleicht auch eine Bewertung hinterlasst. Den Podcast Dungeons & Dreamers, fantastische Geschichten zum Einschlafen, gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, folgt mir doch gerne auch auf Instagram, timo_neitzel. Alle Infos findet ihr aber sonst auch nochmal in den Shownotes.
Ich habe lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden.
Hallo. Heute wollen wir über Arbeitssucht reden, aber nicht nur Arbeitssucht, sondern Arbeitssucht gepaart mit der Verantwortung eines Vaters. Und dafür haben wir uns keinen geringeren Experten als Robin Blase von den Lester-Schwestern eingeladen.
Hello.
Klingt ganz schön drastisch, wenn man es so formuliert. Ne?
Ja.
Fühlt man sich direkt, wo er sagt, ja, ich bin gemeint. Nein, aber wir werden das natürlich aufschlüsseln. Uns ist ja aufgefallen, ihr macht ja eigentlich genau das Gegenteil von uns. Ihr redet ganz viel über andere. Vor allem andere, die so manchmal so ein bisschen Sachen machen, die ein mediales Auge bedürfen, also dass man da mal raufguckt.
Die scheiße sind. So kann man es.
Hey, alle Menschen sind wertvoll. Ja, ja. Manche Menschen machen halt nur Scheiße.
Genau, ja.
Die verhalten sich vielleicht scheiße.
Ja, genau. Sie sind nicht scheiße, sie verhalten sich scheiße. Und wir reden über das, was wir so verbocken.
Ja.
Oh, verbocken, aber wir verbocken ja nicht nur. Aber deswegen dachten wir, wir drehen das heute mal um und reden über dich, lieber Robin.
Finde ich sehr gut, ja.
Was mir aufgefallen ist, ich habe verdächtig viele Parallelen zu dir festgestellt, wenn wir uns mal so ein bisschen privat unterhalten haben. Nämlich, dass du ganz schön krass in deiner Arbeit versinkst, ne?
Voll. Also ich würde sagen, meine Arbeit definiert mich sehr, auch seit vielen Jahren. Ich habe ja wirklich mit 14 schon angefangen.
Du hast mit 14
angefangen? Ich habe mit 14, also mein YouTube-Kanal wird dieses Jahr 16 Jahre alt. Tatsächlich mache ich YouTube seit diesem Jahr auch mehr als die Hälfte, die ich lebe quasi. Genau, ja.
Ja, guck mal, du hast mit 14 nicht angefangen.
Doch, ich habe mit, nee, ich habe mit 14
Ich dachte, doch, Moment, ich kann da was aus der Schublade zaubern.
Doch, ich habe mit 14 angefangen, bei meinem Vater auf der Baustelle zu arbeiten.
Ja, das zählt auch.
Nee, das zählt nicht. Ich habe einfach einen anderen Weg gewählt. Aber wow, mit 14 hast du damit angefangen. Und wie viel würdest du sagen, arbeitest du so in der Woche, an Wochenstunden?
Es variiert. Also
zwischen
auch,
60 und 90.
Zwischen 60 und 100. Nee, also tatsächlich seit dieses Jahr im Mai haben meine Freundin und ich uns getrennt. Und seitdem bin ich sozusagen jede zweite Woche alleinerziehender
Vater.
Tu nicht
so überrascht, ich habe es auch schon gehört.
Ich dachte, du hast wohl einen blöden Scherz gemacht.
Nein, du kennst mich doch. Ich mache nie blöde Scherze. Du hast schon den Pfeil gemerkt, den ich da geschossen habe. Ne? Hast du aber unkommentiert gelassen. Ich habe vorhin im Off als Robin reingekommen ist, gesagt, ja, wir werden heute eine richtig persönliche Folge machen. Da geht es auch um Paartherapie. Das ist ja meine zweite Profession.
Krass, das habe ich wirklich nie verstanden, den Weg mit dem Zaunfall.
Ja, also genau, seitdem bin ich halt, also ich habe auf jeden Fall meine Tochter mehr als vorher.
Was ja auch schön ist eigentlich.
Voll, ja, ja. Aber es bedeutet auch, dass ich natürlich in den Wochen, wo sie da ist, weniger arbeiten kann. Und dann in den Wochen, wo sie nicht da ist, das Gefühl habe, ich muss jetzt doppelt so viel arbeiten.
Merkst du, dass es da irgendwie so einen Switch gibt, auch in der Art und Weise, wie du für sie verantwortlich bist, wenn du ja jetzt alleine verantwortlich bist in der Zeit?
Also die Beziehung ist so viel besser geworden. Dadurch, dass sie natürlich auch mehr Zeit mit ihrer Mutter verbracht hat vorher. Also ist jetzt nicht so, als wäre ich nie da gewesen. Ne? Also es ist schon, wir haben so...
Ich war schon mal zum Schlafen war
zu Hause. Aber es ist schon so gewesen, dass ich weniger Zeit einfach mit ihr hatte unter der Woche, weil ich natürlich auch öfters auf Drehs war und so weiter und eine andere Rolle noch bei uns in der Firma hatte, wo ich dann eben öfters mehr das Gesicht vor der Kamera war. Mhm. Und dadurch konnte ich halt Jobs oft nicht abgeben, die musste ich dann halt machen. Mhm. Und dadurch ja, hat meine damalige Freundin unsere Tochter auf jeden Fall mehr betreut als ich. Und dadurch hatte meine Tochter natürlich auch ein anderes Verhältnis zu ihr. Und wenn, keine Ahnung, wenn sie sich irgendwie wehgetan hat oder sowas, dann war oft so, dass sie möchte jetzt von Mama getröstet werden und nicht von mir.
Papa kann auch ganz stark trösten.
Ja, das haben wir auch versucht, ihr dann manchmal genauso zu sagen. Aber jetzt, wo ich eben dann für eine ganze Woche die alleinige Bezugsperson,
wir machen das
wochenweise wechseln.
Alter ja. Schwede, wie machst du das?
Gute Kalenderplanung.
Okay.
Und das ist super. Also ich finde das sehr, sehr schön. Ich genieße das sehr. Mhm. Und klar, man fragt sich dann immer so, ja, wenn das jetzt so gut funktioniert, hätte ich es nicht vorher auch schon machen können. Also man denkt dann so, okay, warum, was habe ich die letzten 6 Jahre getan? Ich hätte doch einfach auch schon viel mehr für sie da sein können. Aber ich finde es sehr schön so, aber es wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit auf. Aber davor würde ich schon sagen, ich habe schon in den meisten Wochen auf jeden Fall mehr als 40 Stunden gearbeitet. Mhm. Also es liegt daran, dass ich natürlich dann oft abends noch gearbeitet habe. Also unsere Firma gibt es jetzt seit 6 Jahren im Januar. So in den ersten paar Jahren gab es schon Phasen, wo ich ganz oft dann morgens aufgestanden bin um 4, habe mir meinen Wecker gestellt um 4 Uhr morgens, damit ich,
kenn ich.
Damit ich so für 4 Stunden arbeiten kann,
man bevor ungestört
alle wach
auch
werden,
ist, man.
Ungestört arbeiten kann, genau. Und da habe ich viele Skripte geschrieben in der Zeit und so, also für YouTube-Videos und so. Und gerade so in so Pitch-Phasen, wenn wir irgendwie so Pitches machen als Agentur, dann gibt es auch immer Phasen, wo wir dann halt mal auch gerne, also auch meine Ex-Freundin und ich, weil wir jetzt die Firma auch zusammen haben, auch immer noch haben.
Ach, ihr leitet die auch immer noch gemeinsam?
Ja, ja. Haben wir uns damals dann auch oft zusammen hingesetzt, dann noch, nachdem unsere Tochter im Bett war, und haben dann nochmal 3-4 Stunden dann an einem Pitch gearbeitet.
Aber ist die Beziehung auch genau daran zerbrochen, würdest du sagen, dass ihr eigentlich zu viel Zeit miteinander verbracht habt?
Also ich würde nicht sagen, dass sie daran zerbrochen ist, nee. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es geholfen hat, dass sozusagen die Probleme aus dem Privaten natürlich dann auch in die Arbeit fließen und umgekehrt und man irgendwie nicht so wirklich abschalten kann und es nicht irgendwie so diese 2 Leben gibt. Also ich bin eh schon jemand, der sehr gerne sehr viel arbeitet und dass wir dann zusätzlich nicht eine Trennung hatten zwischen unserem Privatleben und unserem Arbeitsleben, weil Arbeit immer auch Teil des Privatlebens ja irgendwie
war. Wie so ein Influencer-Pärchen.
Voll, ja.
Also in Teilen seid ihr das ja auch, ne?
Ja, ein bisschen. Ja, also bei uns war es auf jeden Fall oft so, dass, keine Ahnung, ich halt um 10 Uhr abends kam noch eine E-Mail rein und dann habe ich halt, anstatt das, wie man das halt normalerweise machen würde als Couple, man irgendwie auf der Couch sitzt
ich
und
kann jetzt nicht.
Netflix guckt. Ja, nee, nicht nur das, nicht nur ich kann jetzt nicht, muss arbeiten, sondern ich
warum
dann noch
wird er nicht hart?
Noch ein Arbeitsthema angesprochen habe.
Was?
So von wegen so,
wirklich?
So, ey, hier, was machen wir eigentlich jetzt? Hier kam halt eine E-Mail rein, was ist so? Ne? Und das ist natürlich, das ist auch nicht gerade hilfreich.
Krasser Lustkiller auf jeden Fall.
Voll.
So. Ja. Ich habe mir hier was Neues gekauft. Ja, und mich interessiert die E-Mail, die gerade reinkam.
Boah, krass. Das heißt also, du hast wirklich dann auch mit deiner Frau, ich meine, das stelle ich mir gerade unfassbar vor, wenn ich mit meiner Frau noch zusätzlich eine Firma leiten würde.
Du musst dir einfach nur vorstellen, dass wir auch noch zusammen werden.
Ja, und oder so, kann ich es auch machen. Dann muss ich auch mit dir schlafen.
Ab und ja, zu mal, mach die Augen zu.
Einfach zu.
Hey, du, wirklich, ich habe es ja schon mal erzählt, aber von meiner Schwester, eine Freundin, die ist mit einem Typen zusammen und die schließt beim Sex immer die Augen, weil sie ihn so unattraktiv findet.
Weil sie dann immer an dich denkt.
Nee, sie denkt an, glaube ich, niemanden. Das ist nur luftleerer Raum, das ist das Universum. Aber sie findet ihren eigenen Typen so unattraktiv, dass sie beim Sex die Augen schließt. Also, falls jemand jetzt mal jemanden anderes spimst und sieht, dass der andere die Augen geschlossen hat, dann weiß er ganz genau warum.
Nicht, weil er das genießt, sondern nein, das muss natürlich der Grund sein.
Okay, das war ein Thema bei euch. Krass. Und habt ihr euch irgendwie auch Hilfe geholt? Weil so eine Dynamik, manchmal ist man so tief drin. Also bei mir habe ich gemerkt, mit meiner Ex-Freundin, dass ich so tief in den Spiralen drin war, dass ich das gar nicht gecheckt habe, während ich mit ihr zusammen war, sondern erst gemerkt habe, ah, was war ich auch für ein blöder Typ, ey? Also kann ich einfach von mir so sagen. Mhm. Was war ich für ein Arschloch? Aber ich habe auch die ganze Dynamik nicht gecheckt, als ich mit ihr da drin gesteckt habe. Hast du das gecheckt oder wart ihr einfach da drin und Seit also
wir haben, glaube ich, auch gut miteinander kommuniziert. Wir haben auch jetzt noch ein gutes Verhältnis. Wir waren auch in Paartherapie dann und haben halt in der Paartherapie sozusagen hat das auch rausgearbeitet, dass es vielleicht klüger ist, wenn wir uns trennen.
Ach, der Paar?
Also es hat nicht, der, nicht dass die Entscheidung kam schon von uns aus, aber der, die
sagen, ist der aber ist, jetzt nicht mit deiner Ex-Freundin zusammen, ne?
Das war eine Frau, die ist jetzt mit mir besser, zusammen.
Wenn, okay. Du bist mit der zusammen. Ah,
genau. Verstehe,
okay. Es ist besser, wenn ihr euch trennt. Warum? Ach, das ist rausgekommen.
Der effektivste und schnellste
Paartherapeut. Also, ich würde sagen, so denken, die Arbeit in der Paartherapie hat zu dieser Entscheidung beigetragen. So würde ich es formulieren, ja. Es war nicht in der Paartherapiesitzung, aber es war nach einer Paartherapiesitzung, ja.
Diese Folge von Beste Vaterfreuden wird dir präsentiert von den Barmenia Familienversicherungen. Denn deine Familie ist das Wichtigste. Das versichern wir dir.
Und wie lange wart ihr zusammen?
7 Jahre und ich habe erst danach, nachdem wir uns getrennt hatten, von diesen, ich habe erst danach davon gehört, ich kannte das gar nicht.
Ach ja, doch. Also wenn man die Schwelle überwunden hat, ich meine, Max weiß davon, ein Lied zu singen, wie viele Jahre bist du jetzt? 10 oder 11?
11 müsste es sein, ne?
Max reißt jetzt einfach nur runter. Danach ist es so wie, wenn man so 4-5 Stunden im Auto saß, die Kids die ganze Zeit gefragt haben, wie lange noch? Und dann sind diese magischen 7 Stunden überschritten und hörst du einfach von hinten noch Geschnarche. Das ist bei Max.
Wird durchgezogen.
Okay, wow. Und wie war das für dich, diese Trennung dann? Zu wissen, okay, das eine ist ja darüber reden und das andere ist ja auch eine Gewohnheit. Ne? Wenn man 7 Jahre zusammen war und so viel Zeit miteinander verbracht hat und dann auf einmal seid ihr auch wahrscheinlich getrennte Wege wohnungstechnisch gegangen, ne?
Ja, ja. Was in Berlin auch nochmal eine Herausforderung für sich ist, eine andere Wohnung zu finden. Also ist auch immer noch eine Umstellung. Ist natürlich auch irgendwie ist ein anderes Leben. Auch wenn ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war. Ja, vermisst man natürlich schon Sachen oder die andere Person.
Du
mal,
oder Mann?
Oder
Du oder Mann?
Mann.
Okay, also wer ist dieser Mann? Okay, in welchen Momenten kommt das, dass du denkst, so, okay, das war ein krasses Leben eigentlich auch, was ich da aufgegeben habe?
Also ich kann auch, ich habe jetzt gerade wieder, wir machen so ein jährliches Fotobuch, haben uns entschieden, dass wir das weitermachen, wo wir quasi so die Ereignisse aus dem Leben sozusagen immer gesammelt haben für unsere Tochter so ein bisschen, aber auch für die Familie so als schönes Weihnachtsgeschenk. Und ich habe jetzt gerade quasi für dieses Jahr wieder die Fotos gesammelt und in der ersten Hälfte des Jahres waren wir noch zusammen und in der zweiten Hälfte dann nicht mehr.
Gibt es denn so einen Blitz in der Mitte?
Ist so ein Riss, so ein Aufwand.
Nee, aber es ist tatsächlich ein Foto drin, wo ich den Umzugswagen belade mit Kartons und so.
Geil, ist das symbolisch.
Und das ist natürlich schon, also wenn man sich das so anguckt und denkt, so, okay, es war schon eine schöne Zeit. Also es ist auch, es war ja nicht alles scheiße. So. Waren schöne 7 Jahre.
Warum habt ihr euch entschieden, diese Wochenregelung zu machen, von Woche zu Woche? Was hat er dafür gesprochen?
Das war tatsächlich eine Empfehlung der Paartherapeutin. Und wir haben unterschiedliche Modelle uns auch angeguckt.
Nestmodell.
Also Nestmodell, genau. Und das Ding, was die Paartherapeutin zu uns meinte, also ist jetzt hier kein psychologischer Advice für Leute, die das tatsächlich machen oder machen wollen, aber die meinte zu uns, dass das am besten funktioniert, wenn man 3 Wohnungen hat.
Ja.
Also man hat eine Wohnung, wo das Kind
wohnt. Ein bisschen so ein Modell für Privilegierte.
Voll, ja.
Also am besten würde es funktionieren, wenn sie 6 Wohnungen hätten. Eine Wohnung ist nur der Spielkosmos.
Ja, oder also was tatsächlich ist das Beste.
Zu dritt 3 Wohnungen in Berlin bewohnen.
Ist unmöglich. Also ich verdiene jetzt auch nicht schlecht und ich bin schon sehr privilegiert, aber ich kann mir nicht 3 Wohnungen in Berlin leisten. No
kommt
way.
Drauf an, ne? wie groß sie sind.
Ja, klar. Also nicht 3 Wohnungen, in denen ich leben wollen würde, ist glaube ich
okay,
das.
Okay.
Aber die Tochter kann da ruhig mal, oder?
Das Kind verbringt eine Woche.
Eine so eine Schabrackenwohnung, so richtig so runtergekommen.
Es ist schön, wieder bei euch in eurer Wohnung zu sein.
Nein, wir gehen zu dir.
Wir leben das Nestmodell. Das vollgekackte Nestmodell. Okay, gut, ihr habt jetzt euch fürs Nestmodell entschieden, einfach mal, weil die Psychologin gesagt hat, das wäre das beste
Weg. Da gibt es auch keinen Streit ums Kind, weil keiner will mit dem Kind die Zeit verbringen.
Nest.
Oh, ich bin wieder dran. Oh nein, willst du nicht die Woche das Kind?
Hast du das Nest gelüftet, bevor ich... Das ist auch irgendwo in der ganz üblen Gegend. Das Nest.
Natürlich.
Ich muss wieder ins Nest.
Ja.
Okay. Hey, wir wären ein perfektes Therapeutentier.
Oh Gott. Schon alleine, wir würden uns nur angucken, wenn da so ein Pärchen vor uns sitzt. Das Nestmodell. Es ist Zeit für das Nestmodell.
Wir haben es wieder geschafft.
Wir gehen jedes Paar wieder zusammen. Dann am Ende.
2 Ahnungslose ins Nestmodell zu treiben. Wir haben auch so eine Liste an schlimmen Wohnungen.
Schon vorbereitet. An denen verdienen wir noch indirekt mit. Wir untervermieten die teuer.
Wenn die mal mit 18 aus der vollgekackten Wohnung ausziehen. Wir haben hier ein neues Nest. Ihr Nest ist... Okay, keine Gegenden nennen. Okay, jetzt nochmal zurück zu eurem nächsten Modell.
Ja, ja.
Wir waren ja eigentlich gerade beim Trennungsschmerz. Humor ist übrigens ein therapeutisches Mittel, um einen Abstand zu einer Sache gewinnen zu können und dann nochmal neu raufgucken zu können. Wie klappt das Nestmodell?
es klappt halt nicht. Zumindest ist das, was unsere Paartherapeutin gesagt hat. Wir haben es ja nie wirklich ausprobiert. Aber also ich glaube, wenn man ein Einfamilienhaus hat, dann geht es auch, weil dann kann man eben unterschiedliche Stockwerke ziehen und das irgendwie so abgrenzen. Mhm. Aber jetzt halt in unserer Wohnung wäre das keine Option gewesen, dass man sagt, unsere Tochter wohnt in der Wohnung, wir ziehen jede Woche ein und aus. Das ist ja quasi das, was das dann oft ist. Ne?
Also ja, genau.
Eltern ziehen aus und das Kind bleibt in derselben Wohnung, damit es ein bekanntes Umfeld hat. Das hätte aber bedeutet, das hätten wir ja machen können, dass wir eine zweite Wohnung mieten. Dann tauschen wir in dieser zweiten Wohnung auch jede Woche. Und dann hat man nur zwei Wohnungen. Und das bietet halt so viel Konfliktpotenzial zu. Dann hast du die Wäsche gemacht, hast du die Küche geputzt. Also man hat dann sozusagen das doppelte Konfliktpotenzial, wenn man plötzlich zwei Wohnungen hat, in denen man zusammenlebt, wo potenziell Sachen auftreten können, was sich stört. Und wenn dann irgendwann neue Partnerinnen ins Spiel kommen,
Wendematratze. Es gibt gute Wendematratzen.
Ja, das ist wirklich richtig awkward. Aber mit zwei Wohnungen ist es schon eine Challenge, dieses Nestmodell.
Der heutige Sponsor dieses Podcasts ist eine Wendematratze.
Genau, von?
Gibt's ja wirklich, mit unterschiedlichen Härten. Voll praktisch für sowas.
Ich weiß aber gerade nicht, mir entfällt gerade der Name der Marke.
Okay. Und war das erstmal so für dich so eine Art Schock? Wow, jetzt muss ich eine ganze Woche lang meinen Terminkalender ganz krass umstrukturieren? Oder hast du es gleich als Chance gesehen?
Ich finde es richtig faszinierend, weil für mich ist es ein ähnlicher Schock. Also ich würde mal sagen, so ein ähnlicher, so fehlgeleiteter Schock, wie als ich rausgefunden habe, dass ich Vater werde. Mhm. Weil als ich rausgefunden habe, dass ich Vater werde, haben mir auch alle immer erzählt, so deine Jugend ist jetzt vorbei, weil ich ja 24 und es war eine ungeplante Schwangerschaft. Ne? Das ist auch eine wichtige Info für Leute, die das nicht kennen, die Story. Ich bin, glaube ich, mit sehr vielen negativen Emotionen in diese Vaterschaft reingegangen, weil ich dachte so, okay, ja shit, so von allem, was ich gehört habe, von allem, was mir Leute so erzählt haben, ist so, wenn du Vater wirst, dann hast du kein Privatleben mehr und deine Jugend ist vorbei. Und das war halt überhaupt nicht so.
Also nur für deine Frau halt, ne? Oder
genau.
Die würde das gar nicht so unterschreiben.
Es ist natürlich schon eine krasse Umstellung und es wird halt von Jahr zu Jahr auch leichter. Ne? Also umso älter das Kind wird, umso mehr es kann, umso eigenständiger es wird, umso cooler wird es auch irgendwie. Ne? Und ich würde auch sagen, jetzt rückblickend romantisiert man vielleicht auch viele Sachen, war schon sehr, sehr anstrengende Zeit, aber es war bei weitem nicht so anstrengend, wie ich es mir, glaube ich, so im Worst-Case-Szenario am Anfang ausgemalt habe. Und ich glaube, ich hätte sehr viel relaxter und auch sehr viel entspannter in der Beziehung und auch als Vater sozusagen sein können, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, wie cool das eigentlich ist.
Ich glaube, was man vergisst, ist, dass man ja auch eine krasse Bindung zu seinem Kind aufbaut. Also ich habe das bei mir gemerkt und die macht so viel wett von dem, was ich dann auch vermeintlich aufgegeben habe. Und ich habe gemerkt, das, was gekommen ist, ist so viel größer als das, was gegangen ist.
Auf jeden Fall. 100%. Und ich glaube, das ist jetzt genau das Gleiche, derselbe Schock. Ich dachte auch erst, ja, fuck, wenn wir uns jetzt trennen, dann muss ich mein ganzes Leben umkrempeln und alles.
Ich bin dann auf einmal verantwortlich.
Ich war vorher auch schon verantwortlich. Wir haben halt sozusagen, ne, also ich muss das ja gar nicht schönreden. Also ich habe mir schon viel arbeitstechnisch rausnehmen können, um eben dann doch nicht so viel da sein zu müssen wie meine damalige Partnerin. Und jetzt ist es halt so, du bist halt einfach 7 Tage da und auch Wochenenden ist ja was ganz anderes, ne? Weil vorher Wochenenden auch als Paar, dann geht man mal als Familie unterwegs und dann teilt man sich irgendwie mal so ein bisschen die Rest der Zeit auf oder so. Und jetzt ist halt wirklich so, ich bin halt 2 Tage, 48 Stunden, keine Kita, so ich bin halt da und wir müssen Sachen machen, ich muss Sachen überlegen. Und ich dachte am Anfang so, okay, shit, das ist ja voll die Verantwortung jetzt, das wird richtig anstrengend. Es ist aber sehr viel leichter, sehr viel entspannter und auch sehr viel schöner. Und es ist sehr schön. Also ne, natürlich trotzdem ist es manchmal irgendwie, kommt dann doch irgendwie noch ein Termin rein und das ist irgendwie, oh shit, jetzt was muss ich jetzt machen? Also ich fühle mich dann schuldig, weil ich dann doch irgendwie sie eine halbe Stunde vors iPad setze, während ich irgendwie noch einen Call habe oder sowas. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, so, und ich glaube, das ist das, was ich meinte, wenn ich vorher gewusst hätte, wie geil es eigentlich ist, Vater zu sein, wäre ich, glaube ich, sehr viel entspannter in diese Vaterschaft gegangen und hätte auch von Anfang an als sagen 24-Jähriger eine viel bessere Beziehung zu meiner damaligen Freundin gehabt, wenn ich einfach relaxter gewesen wäre, was das Thema angeht. Und genauso jetzt denke ich, ohne dass ich das jetzt ändern wollen würde, dass wir uns getrennt haben. Ich denke, wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß, wie cool das eigentlich ist, mehr Verantwortung zu übernehmen und einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Ich bin jetzt wirklich so ein Voker Prenzlauer Berg, der halt einfach.
Als Prenzlauer Berger darfst du das auch sagen.
Ich bin wirklich im Prenzlauer Berg, der wirklich halt 50-50 die Zeit halt. So. Und das haben wir halt immer versucht und dann ging es aber irgendwie immer nicht, wenn man sich natürlich schaut. Also ich weiß,
du hast immer einen Fallback-Plan gehabt.
Ich weiß gar nicht, ob das eine Ausrede war oder ob wir es einfach nicht für möglich gehalten haben, aber wir haben öfters drüber gesprochen und ich glaube, am Ende haben wir uns immer mal darauf geeinigt, dass ich irgendwie 2 Nachmittage übernehme und sie 3.
Kenne ich irgendwo, ja.
Das haben wir aber auch nicht immer durchgezogen. Also
ich habe 3 Nachmittage. Also ich habe 3 Tage.
Du machst 3 und sie macht 2?
Nee, 3, 4.
Und die letzte Woche.
Achso, das Wochenende. Ja. Und du machst 3 Wochentage und sie macht 4, aber da sind die 2 Wochenenden dabei?
Korrekt.
Okay. Das ist halt so das Ding. Ne? Also ich glaube, man ruht sich dann so ein bisschen auf dieser Bequemlichkeit aus oder malt sich das so schlimm aus, dass man es einfach nicht für möglich hält. Und jetzt, wo es möglich werden musste, ist es sehr schnell möglich geworden und ist bei weitem nicht so schlimm, wie es mir ausgemalt hätte. Und das finde ich so komisch. Das finde ich so, also ist irgendwie so.
Das ist das Leben, ne? Was man sich so selber für Schranken setzt. Voll, und denkt, hey, es geht gar nicht anders. Es braucht mich hier. Ja, total spannend, total spannend. Wie ist es denn für deine Ex-Partnerin jetzt das neue Modell?
Das weiß ich nicht. Also wir reden ja schon drüber, ich glaube, es geht dir gut, aber finde ich komisch in dem Podcast immer.
Nein, es kann ja sein, dass ihr sagt so, hey, ist für mich gar nichts oder vielleicht habt ihr schon...
Nee, also ich glaube, das Wechselmodell finden wir super. Also wie gesagt, die Paartherapeutin hatte uns das auch einfach so empfohlen, weil sie ja meinte, ich glaube, es hat sich da auf irgendwelche Studien, keine Ahnung.
Es gab eine Studie mal mit 19 Leuten.
Irgendeine Studie gab es, dass sozusagen die Empfehlung irgendwie war, dass man nicht länger getrennt sein sollte von dem jeweils anderen Elternteil, als man Jahre alt ist. Also sozusagen, sie ist jetzt 6, das heißt...
So eine krasse Daumenregel.
Das ist ziemlich
Tage, Stunden?
Tage.
Monate.
Also das heißt sozusagen, 6 Tage wäre jetzt bei ihr eigentlich die Grenze und jetzt sind es halt 7. So. Und so. Nee, aber das war, keine Ahnung.
Spätfolgen.
Wir haben da der Meinung der Paartherapeutin sehr vertraut und haben das natürlich auch mit unserer Tochter besprochen und bisher habe ich das Gefühl, es funktioniert super.
Als deine Tochter, würdest du lieber bei dir wohnen oder bei deiner Ex-Freundin?
Ich glaube schon bei meiner Ex-Freundin.
Same. Würdest du doch genauso
Ja, natürlich. Und du?
Ja, ich würde auch bei meiner Frau lieber wohnen wollen.
Ja, ne?
Oder aufwachsen zumindest.
Und jetzt lieber bei deiner Schwiegermutter oder bei dir? Das ist schon schwierig.
Ja, vielleicht auch meine Schwiegermutter.
Ja, lieber bei deinem Schwiegervater oder bei dir?
Bei mir.
Okay, gut. Da kommst du dann.
Irgendwann komme ich auch.
Und da muss man sich immer als Erziehungsberechtigter vor den Spiegel stellen und sich ehrlich angucken und sagen, zu mehr hat es nicht gereicht. Das ist immer das, wo man einfach mal dieses Growth-Mindset, du bist wertvoll und so, das ist auch alles richtig. Aber es braucht auch ab und zu mehr hat es nicht gereicht.
Ein Reminder.
Reminder an mich. Gut. Wir wollten ja eigentlich auch noch mal ein bisschen über deine Arbeitssucht reden. Wir haben das jetzt einfach mal so...
Ich habe es einfach so diagnostiziert aus der Ferne einfach.
Ja, das sind ja die seriösen Psychologen, die gar nicht so richtig Bescheid wissen, aber einfach direkt ein Urteil fällen. Das mögen wir super gerne. Arbeit war und ist dir immer noch sehr, sehr wichtig. Woher glaubst du, kommt das im Kern? Also eins, wahrscheinlich, weil du was Kreatives machst, was dir Spaß macht, aber du hättest ja auch ebenso gut Investmentbanker werden können oder irgendwas anderes und wärst wahrscheinlich genauso viel am Hustlen.
Also wenn ich es jetzt so richtig tiefenpsychologisch analysiere, würde ich sagen, es liegt an meiner Schulzeit und an meinem Vater, meinem Stiefvater. Mein Vater war Lehrer, Rektor sogar an der Schule und ein sehr hoher Wert für ihn war immer Wissen. Also keine Ahnung, ich wurde, glaube ich, sehr viel gelobt, wenn ich bei Wer wird Millionär eine Antwort konnte oder wenn ich bei den Tagesthemen, die ich dann immer mit ihm geguckt habe, schon als, keine Ahnung, 6-Jähriger, wenn ich dann wusste, okay, das hier ist gerade der Außenminister. So, also dann war mein Vater so, oder hier, das ist Aserbaidschan. Wo ist das denn? Ah, das ist hier auf der Karte. Also das wurde sehr so...
Zelebriert,
Dinge zu wissen und zu können. Und meine Großmutter, die auch Lehrerin war, die hat mir sozusagen viel beigebracht, schon vor der Schule. Und ich bin im Oktober geboren, deswegen wurde ich erst mit 7 eingeschult. Und dadurch war ich halt auch einfach so ein Jahr weiter als alle anderen. Und habe dann die 2. Klasse übersprungen und war irgendwie der Beste in der Schule. Ich war ein Streber. Ne?
Also ein richtiger Streber.
War ein richtiger Streber.
Growth Mindset.
Und dadurch war Schule für mich immer schon so ein Erfolgserlebnis. Mhm. Und dadurch habe ich halt immer gern die Sachen gemacht. Ich habe immer gern Hausaufgaben gemacht. Also ich fand es immer geil.
Belohnungsprinzip.
Ja. Und dann kam mein Stiefvater in unser Leben, der auch, von dem kommt das Podcasting und YouTube-Videos machen und so weiter, weil der selber Journalist war und damals auch Podcasting in Deutschland so einer der ersten war.
Ach, wirklich? Wie lange ist das denn her?
Das war 2006.
So. Ach so, okay.
So ein bisschen
ich dachte, so ein Radio gemacht. 1981.
Nee, der hatte also...
Dreh mal das Mikrofon, läuft das, die Bandmaschine.
Ich glaube, sein ehemaliger Businesspartner war so einer der ersten, der das damals so nach Deutschland gebracht hat. Und deswegen
ich habe hier Podcast
gemacht. Hat er immer noch seinen Podcast?
Nee, ich glaube nicht, aber der hat, glaube ich, damals so den ersten deutschen Podcast Award damals.
Unter dem Claim, ist es der erste deutsche Podcast.
Ja, auf jeden Fall. Das ist lange, lange her und ich war irgendwie 14, aber ja, auf jeden Fall hatten wir halt so ein ganzes Radiostudio zu Hause, ne? Und dann habe ich halt dadurch angefangen mit Podcasts und habe mit ihm so zusammen gearbeitet und das war halt geiles Bonding für so einen Stiefvater und mich, weil wir halt so
ein Hobby hatten.
Wir hatten dann ein Hobby mega zusammen. Gut. Ein Hobby, was halt aber auch ein Hobby war, mit dem ich dann mit 14, 15 schon Geld verdienen konnte, weil ich dann schon Podcasts produziert habe, irgendwie 1, 2 Beiträge produziert für den Deutschlandfunk damals, dann mit 16, glaube ich, und habe dann für die Telekom so einen Blog geschrieben über Gaming und für Online-Welten damals einen Podcast gemacht über Videospiele.
Ah, okay.
Halt mit 14, 15. Dadurch habe ich halt früh so Anerkennung bekommen, natürlich auf der einen Seite von meinem Stiefvater, aber auch früh für mein Alter sehr viel Geld verdient, weil natürlich war so eine Stunde Podcast aufnehmen weitaus besser vergütet als irgendwie einen ganzen Nachmittag an der
Theke. Hecke rumschnippeln.
In Hecke rumschnippeln oder beim Supermarkt an der Kasse arbeiten oder irgendwie sowas. Ich habe halt schon echt gute Stundenlöhne bekommen dafür, dass ich halt einfach so einen Podcast produziert habe mit 14. Und dadurch konnte ich mir halt irgendwie so meinen Traum-PC dann sofort irgendwie selber kaufen und so. Es war irgendwie so.
Das stand auf deiner Liste, okay.
Ja, war ich auch ein Nerd. Und das fand ich halt geil. Und ich glaube, das zieht da alles mit rein, wenn ich so analysieren würde.
Und wenn wir jetzt von süchtig sprechen, spürst du das in deinem Alltag, dass die Arbeit, wenn du zum Beispiel eine E-Mail reinbekommst, die wichtig ist, dass sich das auch, wenn du gerade emotional am Wanken bist, vielleicht auch durch eine Trennung ausgelöst, dass die Arbeit dich ein Stück weit beruhigt oder ist das gar nicht so?
Ich glaube, es ist eher umgekehrt, dass ich sozusagen, ich bin unruhig, wenn ich es nicht erledige und wenn ich es nicht mache. Also es grenzt schon fast so an, das ist hier, wir schmeißen hier psychologische Fehler und Fachbegriffe durch die Gegend. Es grenzt ein bisschen ADHS bei mir, habe ich das Gefühl. Jedes Mal, wenn irgendwie so ein E-Mail reinkommt, auch wenn ich irgendwas anderes machen muss, ich muss die dann sofort beantworten. Ich muss dann sofort springen. So diese also, Eichhörnchenhirn, so Notification kommt rein, zack. Mhm. Oh, also auch wenn sie unwichtig ist. Also ich muss sie einfach beantworten.
Ja. Es ist schwierig für den Workflow dann, ne?
Voll, voll, ja. Also vielleicht bin ich auch einfach so ein Workaholic, weil ich extrem ineffektiv bin. Und deswegen 80 Stunden brauche, um denselben Arbeitsplatz zu erledigen wie alle anderen.
Wünschst du dir denn für dich, dass es weniger wird?
An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von einer Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt.
Mhm.
Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war ein Jahr und ein Monat.
Ja.
Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen. Und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht. Und sie ist relativ weit gleich gelaufen.
Ja.
Also war ja Weltfrauentag.
Da läuft sie natürlich weit.
Und es war so ein krasser Moment irgendwie. Und dann noch am Weltfrauentag war irgendwie richtig, richtig schön. Und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat. Das ist ein unvergesslicher Augenblick für mich. Das werde ich wirklich nie vergessen.
Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen Wohnung rum?
Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist, ne?
Ja.
Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen, ideal für die ersten Schritte und die unterstützen auch die Abrollbewegung.
Mhm.
Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren sind ja die richtigen passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren.
Ja, stimmt. Ich habe mich immer gewundert als Kind, warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer, die wären für Elefanten, aber sind sie natürlich nicht.
Alle Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und auf elefanten.de.
Voll und es ist auch sehr viel weniger schon geworden. Also ich habe auch die letzten Jahre schon sehr viel optimiert und jetzt durch meine Tochter natürlich auch gezwungenermaßen so ein bisschen das reduziert und es funktioniert sehr gut und wir haben über die Jahre jetzt in der Firma ein ganz tolles Team aufgebaut aus Leuten und es gibt Projekte, da bin ich gar nicht mehr involviert, da habe ich gar nichts mehr zu tun. Das sozusagen, da bin ich am Anfang vielleicht mal mit drin in der Entwicklung und dann läuft das von alleine.
Bist du denn so ein Chef, der denkt so, ich meine, darfst du ja eigentlich nicht wahrheitsgemäß beantworten, es würde ein bisschen besser laufen, wenn ich hier selber meine Finger im Spiel hätte.
Also ich bin schon ein krasser Perfektionist und es fällt mir sehr schwer abzugeben. Ich glaube, so kann ich das formulieren. Also
ah ja, okay.
Ich muss sagen, ich habe großes Vertrauen in die Leute, die für uns arbeiten. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle Leute, die einen tollen Job machen. Aber es ist ja manchmal, gerade bei so kreativen Arbeiten, es ist ja gar nicht eine Frage von richtig oder falsch, sondern von
gut und
wie
besser.
Wie würde ich es machen? So.
Wie würde ich es am besten machen?
Wie würde ich es vor allem besser machen? Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt von diesem Wochenmodell mit deiner Freundin sprichst oder Ex-Freundin sprichst, wie viel arbeitest du in der Woche, wo du deine Tochter hast und dann wie viel arbeitest du, wo du deine, also verlagert sich das auch, dass du in der Woche, wo du deine Tochter nicht hast, richtig ranklotzt, weil du weißt, nächste Woche muss
du
ich
du bist so schwindelig und ich habe ein Pochen auf dem Ohren.
Also so indirekt ja, was vor allem daran liegt, dass ich halt vor der Kamera stehe ganz viel. Das heißt, die ganzen Drehs liegen meistens in den Wochen, wo meine Tochter nicht bei mir ist.
Mhm.
Und so, ich mache so Reportagedrehs auch teilweise, die sind halt manchmal nicht in Berlin, die sind natürlich dann in den Wochen, wo ich dann eben meine Tochter nicht habe und dann keine Ahnung, sitze ich halt abends erstmal 5 Stunden im Zug, ab morgens um 7 habe ich dann den nächsten Dreh und fahre dann abends noch um 20 Uhr wieder zurück und bin dann um 1 Uhr morgens wieder in Berlin oder sowas. Das ist so ein typischer Tag in der Woche, wenn meine Tochter nicht bei mir ist. Und auch die Drehs für meine Videos. So, ich kann viel besser so kreativ Skripte schreiben, wenn ich einfach so den ganzen Tag frei habe oder halt so dann einfach loslegen kann. Deswegen lege ich solche Sachen dann oft in die Wochen, wo sie nicht da ist, und abends werde ich schon da mehr. Aber auch in den Wochen, wo sie dann bei mir ist, ist es schon so, dass ich dann auch abends mal noch arbeite, wenn sie dann im Bett ist oder sowas.
Sie schläft Laptop auf.
Ja, wirklich.
Wäre das eigentlich für dich ein Modell? So Woche
zu. Hatte ich auch gerade überlegt, ob das was Attraktives sein könnte, dass wir sagen, eine Woche. Ja, finde ich gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt.
Würde deine Ex-Freundin das auch gut finden? Oder würde
sie
sagen?
Es geht gerade für sie nicht, weil sie ja ihr Studium abschließt. Mhm. Und da kannst du das nicht machen.
Ja.
Aber ich frage sie mal. Also, sie hört ja den Podcast. Würdest du es machen? Schreib mir mal, du kennst ja meine Nummer. Ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Das heißt, mal zeitlich gesprochen, wie kann ich mir so einen Tag in der Woche vorstellen, wo du sie hast? Und wie kann ich den Tag mir vorstellen, wo du sie nicht hast? Den haben wir ja gerade beschrieben bekommen. Um 0.30 Uhr geht es mit dem Zug nach Hause von München nach Berlin. Und in der Woche, wo du sie hast, sie schläft, mein Laptop.
Also in der Woche, wo ich sie habe, ist es halt morgens aufstehen, die Kita bringen, so meistens das zwischen 8 und 9. Und dann um 9 ist meistens dann erstmal irgendwie E-Mails beantworten. Dann kommt dann so ein bisschen auf den Wochentag an, ob dann irgendwie Meetings sind oder so, also es sind noch viele Meetings. Und dann viel Pitches, Formatentwicklung war dieses Jahr viel, Skript schreiben, irgendwie an ne, irgendwelche E-Mails beantworten. Es ist viel, es ist so E-Mails, Meetings, viel administratives Zeug. Und dann halt immer mal wieder so diese kreativen Sachen, die ich dann machen muss für meinen Content oder eben für Formatentwicklung.
Und zeitlich, was heißt das so? Also ich meine, du gibst sie dann in der Kita ab, du musst sie auch irgendwann wieder abholen, ne?
Genau, also tatsächlich ist es so, dass ich an den meisten Tagen nicht frühstücke und nicht Mittag esse und dann hole ich sie um 15, 30, 16 Uhr wieder ab. Aha. Und dann esse ich meistens, sie kriegt sie so einen Snackteller und ich esse dann zum ersten Mal was.
Das ist Arbeitswut,
gesund.
Oder?
Gesund.
Ja. Richtig gesunder Lifestyle. Richtig gesunder.
Mehr Lunchtermine reinlegen.
Und wenn du eine Skala aufmachen würdest, in den letzten 2 Jahren, wo du mit deiner Ex-Freundin und dieses klassische Familienmodell gelebt hast, eine Skala von 0, ich bin todunglücklich und stehe mit meinen Füßen an der Klippe und es braucht noch einen kleinen Windhauch, damit ich mich nach vorne kippen lasse, zu 10, ich bin das glücklichste Pärchen der Welt und es läuft alles total gut in dem Familientrott. Welche Note hättest du dir gegeben für deine eigene persönliche Zufriedenheit? Welche Zahl wäre es gewesen?
Ich glaube, es variiert immer stark. Also wenn ich es jetzt über die ganzen 2 Jahre als Durchschnitt nehmen würde, würde ich schon sagen, also es war schon gut. Also vielleicht ist das eine 6 oder eine 7, also immer Luft nach oben, aber es war jetzt nicht schlimm. Also ich glaube, wir so...
Ist gar nicht so schlimm, die Beziehung mit dir. Und wo bist du jetzt? Es war gar nicht so schlimm
romantisch,
die letzten 7 Jahre.
Auf jeden Fall, ja. Nee, aber ich glaube, das ist das, wovon man immer ausgeht, wenn Leute sich trennen, ist, dass es halt...
So klassisch läuft wie bei mir. So.
Ja, also schrecklich war, Leute sich die ganze Zeit gestritten haben und sich hinterher hassen. Und das war bei uns halt nicht so. Ich glaube, bei uns ist halt eher so, halt viele Sachen zusammengekommen. Und wie gesagt, ne, wir kannten uns 3 Monate in der Fernbeziehung, als wir herausgefunden haben, dass wir Eltern werden, sind dann zusammengezogen. Ich war 24, das war meine erste richtige, ernste Beziehung, wo ich mit jemandem zusammengelebt habe.
Die anderen alle
direkt
digital?
Mit Kind.
Ja, krass.
Aber also die anderen alle halt...
Aber Respekt.
Junge Liebschaften.
Respekt das, also, weil, ich meine, ich kann ja mit dir ehrlich sein, du warst mir schon immer ein Dorn im Auge. Weil wir hatten ja
Dorn. Dieser Typ in seiner perfekten Beziehung, jetzt ist er endlich getrennt.
Wie kann das klappen? Er ist unter den gleichen Umständen mit seiner Freundin zusammen gewesen, nach 3 Monaten ein Kind gekriegt, genauso wie bei mir. Und dann läuft das die ganze Zeit.
Und er ist noch mal ein paar Jahre jünger gewesen.
Ja, und er ist noch jünger und es läuft einfach schon seit so vielen Jahren. Es ist wie so ein Promi-Pärchen gewesen in meinem rechten Augenwinkel, dem ich einfach nicht gönne. Und jetzt ist so, okay, er ist doch einer von uns.
Jetzt weiß ich, warum er mich wieder eingeladen hat.
Aber ja, also, dass wir wollen einfach das jetzt der Fall von Robin Blasen.
Du hast einfach die Perücke aufgesetzt und warst die Paartherapeutin, die sich auseinandergetrieben hat.
Ja, also ich würde euch das nächste Modell empfehlen.
So Scooby-Doo-mäßig die Maske abgerissen, so it was you all along.
Endlich habe ich es geschafft.
Okay, und welche Note gibst du dir jetzt?
Ich würde sagen, die Note hat sich nicht wirklich verändert. Also ich würde sagen, es ist immer noch, also mir geht's gut. Es
ist immer noch eine 6 bis 7.
Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen für andere psychische Probleme. Ich habe das Gefühl, es ist sehr so Flatline.
Ja, das Leben ist eine Flatline. Das ist auch das Kuriose daran, ne? Egal, ob jemand im Lotto gewinnt oder ganz oft auch schwere Schicksalsschläge erleidet, wir nivellieren uns wieder nach einem halben Jahr oder nach 12 Monaten. Das heißt, wir landen immer wieder auf unserem ursprünglichen Niveau. Da gibt es auch eine starke genetische Komponente, aber auch so einfach so ein Gewöhnungsding. Und wenn wir wirklich was ändern wollen am Glück im Leben, müsst ihr auf die Plattform bestesselbst.de. Nein, nein. Da muss man tatsächlich Techniken anwenden und auch einen anderen Bewusstseins-Switch machen. Aber ich bin auch die ganze Zeit, würde ich sagen, auf einer 7. Also ich war mal eine ganze Zeit lang auf einer 5, als ich gehört habe, ich werde ungeplant Vater, bis zu dem Zeitpunkt.
Wenn das mal reicht.
Ich gebe mir eine 4 oder eine 3. 2? Ja. 1?
3 würde ich geben.
3.
Für 1-2 Wochen war es eine 3.
Ey, ich war für 1-2 Wochen auf jeden Fall eine 1. Mhm. Also ich war nie, dass ich gesagt habe, ein Windstoß noch, nicht dann, über längere Phasen.
Dann treibt es mich hier von meinem Hochdach runter.
Aber ich war auf jeden Fall eine ganze Zeit lang eine 1 und dann, ich würde sagen, der Durchschnitt durch die Schwangerschaft hinweg war ich eine 3-4 und dann war ich wieder zurück auf meinen 7, ich weiß es nicht. Wo bist du?
Was derzeit?
Würdest du, ja, was würdest du deinem Leben geben?
Derzeit?
Über die letzten Jahre.
Achso, ich muss eine Flatline ziehen.
Ja.
Na, dann würde ich mir auch eine 7 geben.
Ja.
Vielleicht aber noch eine 8.
Max trainiert hier jetzt wieder und jetzt seitdem hat er so ein bisschen überheblichen Unterton.
Vielleicht noch eine 9.
Wir zwingen meinen Praktikanten in der Firma immer, gegen uns Duelle zu machen. Klimmzüge und so, Hanging Challenge und so. Das ist ganz witzig. Und seitdem ist Max wieder, hat er richtig Oberwasser gekriegt. Mhm. Ich mag deine neue Rolle überhaupt nicht, ne? Das weißt du. Das weißt du. Okay. Wow. Würdest du sagen, es war wertvoll für euch, bei einer Paartherapeutin zu sein?
Unglaublich.
Ja?
Unglaublich. Also, das hat, glaube ich, sehr viel mit dieser spezifischen Paartherapeutin zu tun. Weil wir waren vorher schon mal in Paartherapie und das hat nicht so gut funktioniert. Aber die war mega gut. Und die meisten Beziehungen gehen auseinander. Das ist ja rein Logik. So.
Max, hast du gehört?
Der dich hat er schon.
Rein statistisch gehen die meisten Beziehungen.
Das war auch die, die euch zum nächsten Modell geraten hat.
Zwischen euch hat er schon Kai getrieben. Ja. Als nächstes bin ich dran.
Kannst du dir empfehlen?
Die Paartherapeutin.
Nein, aber das meine ich gar nicht. Das gehört dazu. Und ich glaube, wobei uns das halt sehr geholfen hat, ist einmal das zu realisieren, dass es eben auch nicht schlecht ist, sondern dass es vielleicht auch gut ist. Und vor allem auch einfach viele Sachen aufzuklären. Also ich glaube, wir haben in der Paartherapie eigentlich so alles aufgearbeitet, was über die letzten Jahre sich so angesammelt hat. Und es gibt halt dann zwei Optionen. Also entweder du startest dann halt neu oder du entdeckst halt, jetzt ist alles weg, da ist nichts.
Ey, aber krass, ne? Wenn das ein Paartherapeut sagt, ja, Beziehung ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Findet euch damit ab, dass das jetzt hier in meinen Sitzungen dem Bach runtergeht.
Das hat er nicht. Ich sag das gerade.
Und guckt euch bitte im Spiegel an. Aber was du daraus gezogen hast. Ja. Und das ist aber auch krass, ne? Wenn du aus so einer Paartherapie ziehst, es ist normal. Beziehungen gehen zu Ende.
Beziehung ist nichts wert.
Ja, nicht normal, aber es ist okay.
Also zu mehr hat es nicht
das Ende der Welt.
Jakob guckt euch bitte im Spiegel an und sagt, zu mehr hat es nicht gereicht.
Jakob hat auch eine Paartherapie gemacht.
Ja, ich habe mehrere verschiedene verschlissen und dann einfach so, keine Ahnung.
Ein bisschen zynisch.
Ja, ich bin über die Jahre zynisch geworden, aber ich war es auch schon immer ein Stück. Also ein Teil in mir ist einfach wahnsinnig vergiftet. Nee, geht eigentlich. Ich bin ganz happy. Was würde ich mir geben? Ja.
Hast du dir doch schon eine 7 gegeben.
Ja, 7. Manchmal auch an guten Tagen. Eine 9. Aber an schlechten Tagen.
Du solltest ja eine Flatline, denn nicht eine
Durchschnitt. Ey, dass du jetzt hier nur, weil du wieder ein bisschen draußen pumpst, dir eine 8 gibst, ist ja wirklich eine Frechheit.
Entschuldigung.
Ja, wirklich. Also, wie konntest du dir eine 8 geben, wo du gehört hast, dass ich mir selber eine 7 gegeben habe?
Entschuldigung.
Frechheit, Max. Ja. Robin, es war richtig schön mit dir und ich habe heute noch mal ein paar Sachen über Beziehung mitgenommen. Also nicht nur das Nestmodell, sondern danke, dass du so offen geredet hast. Weil ich finde, immer wenn man selber in so einer Situation steckt und auch gerade noch in der Verarbeitung ist, ist das gar nicht so ein einfaches Thema manchmal. Also danke für den Einblick. Und ihr hört die zweite Hälfte der Folge, die dann wiederum ganz, ganz anders ist, bei den Lästerschwestern. Schaltet auf jeden Fall ein. Das wird lustig. Ich habe ganz, ganz viel gelernt da in der Folge, also das kann ich so sagen.
Ja, das hat man gemerkt.
Ja, also wirklich. Ich bin aber auch so ein Medien-Newbie in ganz, ganz vielen Punkten. Also man muss mich da wirklich an die Hand nehmen. Und es ist spannend, da einzutauchen.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.